Meinen Eltern, so heißt es, haben wir alles zu verdanken. Und Weihnachten ist die Zeit, sich zu revanchieren.
Wer es leid ist, dem neuesten technischen Gadget für den Vater hinterher zu recherchieren und nicht schon wieder Rasierwasser oder eine Pulle Schnaps schenken will, ist mit Harry Türks Sammlungen Schwarze Blüte, Sanfter Tod oder Der maskierte Buddha, beide im Untertitel als Hongkong-Krimis ausgewiesen, bestens gerüstet. Die ersten Zeilen werden das Herz des Fatis gewinnen, der dem neumodischen gesunden Essensgedöns nichts abgewinnen kann, und ihn bei der Stange halten, selbst wenn er Buchlesen nicht zu seinen bevorzugten Hobbys zählen sollte. Zitat: Ich erwachte aus meinem Kurzschlaf, als meinem Nachbarn das Essen hochkam und die Stewardess ihm, über mich hinweg, eine dieser praktischen Tüten reichte. Sie murmelte etwas von zu viel Tofu im Essen. Zitat Ende. Harry Türk, vom Spiegel geradezu bösartig als Konsalik des Ostens geschmäht, scheint jedoch dem für die Großeltern empfohlenen Johannes Mario Simmel viel näher. Ähnlich diesem erzählt Harry Türk vor dem Hintergrund rasante Kriminalstories in unterhaltsamen Ton und vermittelt nebenbei eine Menge über das Leben in Hongkong und den Anrainerstaaten. Dabei parodiert Harry Türk in seinen Hongkong-Krimis sehr unterhaltsam den sogenannten Pulp-Stil, also Schund- und Trivialliteratur, die immer noch nicht ganz von der feuilletonistischen Hochkultur hierzulande anerkannt ist. Aber dessen Ignoranz kann nun wirklich kein Gradmesser für Amüsement und Lesegenuss sein.
I hear the train a-comin', it's rollin' round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Sollte der Fatih-Büchern gar nicht zugeneigt sein, nun denn. Auch hier kann unser Literaturmagazin helfen. Cash, im Untertitel I See a Darkness von Reinhard Kleist, ist eine Graphic Novel, dies die korrekte Abgrenzung zum allgemeineren Begriff Comic, der den Mickey-Maus-Heften vorbehalten bleibt und auf die komplexeren Stories und kunstvolle Zeichnungen verweisen soll. Reinhard Kleist, der wie der Oscar-prämierte Film Walk the Line das Konzert im Hochsicherheitsgefängnis Folsom Prison als Ausgangspunkt nimmt, entwickelt seine Geschichte dann vielschichtiger, als es der mit dem Happy End ausgestattete Film zu erzählen vermochte. Die Geschichte Johnny Cashs wird durch den inhaftierten Verbrecher Glenn Shirley erzählt, der Greystone Chapel geschrieben hatte. Eines der Lieder, die sich bei den Aufnahmen der Konzerte im Folsom Prison finden und dessen traurige Geschichte am Ende von Johnny Cash zu Ende erzählt wird. I See a Darkness ist schlicht in schwarz-weiß-grau gezeichnet, und zwar mit vielen Details, die dem Film fehlen, und die im Vorwort von Franz Doppler erleuchtet werden. Die Drogensucht Cashs, die gleichzeitig als Motor seiner Kreativität diente, seine Kämpfe mit Plattenfirmen und deren Boykotte und seinen Problemen mit dem Ku Klux Klan, seine Liebe zu June Carter, seine frühen Erfolge und sein später Ruhm weit über Country- und Rock'n'Roll-Grenzen hinweg, all dies wird gezeigt. Ein aufregender Comic, der mit Andeutungen, Zitaten und Interpretationen von Reinhard Kleist gestaltet wurde. Wer das Geschenk komplettieren möchte, kann die passenden Aufnahmen obendrauf packen. Der dickeren Schmökern zugeneigten Elternteilen zu schenkende Roman Le Sacre du Printemps, dessen Titel auf das erste und leider viel zu selten gezeigte erste Massenballett der Tanzgeschichte und dessen Komposition durch Igor Strawinsky verweist, stammt von Alejo Carpentier. Erzählt wird die Geschichte der russischen Tänzerin Vera und des kubanischen Architekten Enrique, die sich im spanischen Bürgerkrieg Ende der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts kennenlernen und die später nach Kuba gehen. Große Teile der Lebensgeschichte der Protagonisten sind autobiografisch geprägt. 1904 als Sohn einer russischen Emigrantin und eines französischen Architekten in Lausanne geboren, ging er nach Kuba, anschließend nach einem Gefängnisaufenthalt wegen politischer Aktionen für 11 Jahre ins Exil nach Paris, wo er sich im Kreis der Surrealisten André Breton, Louis Aragon und Pablo Picasso bewegte. 1939 wegen der Faschisten erneut nach Kuba emigriert, floh er wegen der Diktatur Batistas nach Caracas. Nach dem Sieg Fidel Castros wurde er Literaturprofessor in Havanna und später Kulturattaché in Paris. Mit dieser Inspiration seiner eigenen bewegten Lebensgeschichte schildert Alejo Carpentier im Stile des magischen Realismus historische Ereignisse wie die Oktoberrevolution, Emigration in Paris, den Spanischen Bürgerkrieg, die Revolution in Kuba, Ereignisse aus Kunst, Kultur und durch Mist Horizonte europäische und lateinamerikanische Geschichte und Gefühlswelten. Kurz, ein Buch für lange und genussvolle Stunden auf dem Sofa.
Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Oh, oh, oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh.
Oh yeah.
Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Baiser, auf Früchte als Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne.
Im 3. Jahr Studio B verliert man schon mal den Überblick. So fiel mir erst jetzt auf, dass ein Buch, das für eine der ersten Sendungen überhaupt zur Rezension geplant war, aus welchen Gründen auch immer, nie zu eben solcher Ehre gelangte. Was besonders verwunderlich ist, als ich es mindestens einmal in der Woche in der Hand habe. Diese Lesefrequenz eines einzigen Buches lässt bei Herrn Falschgold nur den Schluss zu, dass es sich um ein Kochbuch handelt und richtig, alle meine Rezepte heißt es und diese sind vom Altmeister der deutschen Kulinarkritik, Wolfram Siebeck. Das wirft, oberflächlich betrachtet, einige Probleme auf. Zum Beispiel ist Wolfram Siebeck, am besten wohl bekannt für seine kulinarischen Kolumnen in der Zeit, mit einigem boshaften Dünkel geschlagen, was sich bei einer Restaurantkritik ganz gut anlässt, aber die Stimmung in der Küche doch verderben dürfte, wenn man selbst der Koch sein soll. Zudem lässt das Niveau der sonst von Siebeck kritisierten Küche vermuten, dass der durchschnittliche Einkaufszettel für die vorgestellten Rezepte lang und der Kassenzettel mit einer 0 zu viel überm Doppelstrich versehen sein dürfte. Und last but not least, der Mann ist Restaurantkritiker, was im Allgemeinen und boshafterweise als das ziemliche Gegenteil von einem Koch gilt. In den Augen der Kritisierten sehen diese sich als die Locatonis der Kulinarkritik und die Siebecks als die Typen im Unterhemd mit dem Bier in der Hand vor der Sportschau. So einer kann doch nicht kochen. Noch beim flüchtigen Aufschlagen des mit über 400 Rezepten gefüllten Buches ist man nicht überzeugt. Wann hat man das letzte Mal eine Schrift in einem seriösen Buch gesehen, die auf den ersten Blick der berüchtigten Windows-Schrift Amazon Comic ähnelt? In lila. Zum Glück wird diese nur in den Seitenkästen zu den Rezepten verwendet, in denen die Zutaten aufgelistet sind, zusammen mit Wein- und Nebengerichtsempfehlungen. Dafür sind diese Seitenkästen keine dezent gestalteten Vierecke, sondern wasserfarbene, also pissgelbe und rotzgrüne, unförmige Blasen, in denen der genannte Inhalt gar gräulich reingedruckt ist. Dazu kommt auf jeder Seite ein Bild des vorgestellten Gerichtes, das sich positiv ausgedrückt von den Hochglanzattrappen, die sonst in Kochbüchern fotografiert werden, unterscheidet. Leider aber dadurch, dass alles ein wenig aussieht wie Schulspeisung. Kurz, wenn es in der bundesdeutschen Geschichte einen Anlass für ein Berufsverbot gegeben hat, dann für den nicht namentlich genannten Gestalter dieses Buches. Warum aber sollte diese optische Katastrophe ein Weihnachtsgeschenk werden? Aus dem wichtigsten und eigentlich einzigen Grund für die Daseinsberechtigung eines Kochbuches. Weil die Gerichte schmecken. Und zwar alle. Noch nicht eines der Gerichte, die in der falschgoldschen Küche dem Buch entnommen und zu leibhaftigen Mehlern verwandelt wurden, wurde mit einem Naja bedacht. Wenn man es halbwegs so kocht, wie Siebeck das sagt, wird es ein Festmahl. Okay, mit einer Ausnahme, Herr Siebeck, an Bratkartoffeln gehören selbstverständlich Zwiebeln. Die Art der Rezepte ist im besten Sinne bürgerlich, aber nicht immer gehoben, was in diesem Satz ein Kompliment ist. Eine Wildterrine mit Taubenbrüstchen kommt ebenso vor wie Gnocchi mit Salbeibutter, das Rührei mit schwarzen Trüffeln steht Seite an Seite mit dem exzellenten und nur so kompliziert klingenden Kartoffelcratin Dauphinoise. Der Ton des Buches ist für einen Restaurantkritiker äußerst kollegial, aber natürlich werden vergnügt Fauxpas in der gehobenen bürgerlichen Küche mit einem böse pointierten Do Not belegt, aber dass man Tomaten weder mit Fleischsalat noch mit Nordseekrabben in Mayonnaise füllt, das sehen wir ja genauso, oder? Obwohl der Stil der Rezepterklärungen persönlich und locker ist, ergeben sich zusammen mit dem sehr genauen Mengenangaben exakt nachkochbare Gerichte für den Anfänger, ohne den Lesegenuss des Armchair-Kochers zu behindern. Wie wir hier abschließend belegen. Lauchkartoffelsuppe Vichysoise. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erfand Louis Diard als damaliger Küchenchef des Ritz-Carlton Hotels in New York die kalte Version der Potage Parmentier, die Vichysoise Glacée. Es ist die Lauchkartoffelsuppe für den Hochsommer, denn sie wird eiskalt gegessen. An der Rezeptur dieses Klassikers hat sich bis heute nichts geändert. Tatsächlich ist die Kombination von gekochtem Lauch und gekochten Kartoffeln so ideal wie sonst etwa Parmesan und Spaghetti. Den weißen Teil von 4 Lauchstangen in dünne Ringe schneiden, die Kartoffeln und die Zwiebeln schälen und kleine Würfel schneiden. Lauch und Zwiebeln werden in einem Esslöffel Butter angeschwitzt und so lange gedünstet, bis sie weich sind. Sie dürfen aber auf keinen Fall Farbe annehmen. Also behutsam mit der Hitze umgehen und oft umrühren. Sodann werden die Kartoffeln hinzugefügt und alles mit einem Liter klarer, entfetteter Hühnerbrühe aufgefüllt. Kochen lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Lauch und Zwiebeln werden inzwischen zerkocht sein, zusammen mit den Kartoffeln pürieren und alles durch ein Sieb drücken. Die so entstandene Suppe sollte etwas sämig sein, ist sie noch dünnflüssig, etwas einkochen. Dann den Becher Sahne hinzugeben und wieder etwas einkochen. Nun endlich auch abschmecken, nur Salz und weißer Pfeffer aus der Mühle. In den Kühlschrank stellen, damit die Suppe am nächsten Tag eiskalt serviert werden kann. Sie sollte sehr sämig sein, wozu Gemüse und Sahne ihren konstruktiven Beitrag leisten. Mit Petersilie bestreuen.
Thank you.
der von mir als Interviewpartner von Alexander Kluge und als Dichter sehr geschätzte Hans Magnus Enzensberger betätigte sich seit 1984 an als Herausgeber einer, wie ich finde, etwas unglücklich benannten anderen Bibliothek, die sich, positiv gesprochen, an Bibliophile wandte oder auch an Menschen mit zu viel Geld. Herausgegeben wurden Goethe, Diderot und Flaubert, gedruckt in aufwendigstem Bleisatz, und die ersten 999 Exemplare eines jeden Bandes wurden für die billige Preissteigerung nummeriert. Zumindest die ersten 3 Dutzend Bände verfügten zudem über einen Einband aus Handbütten à Fleur mit echten eingeschöpften Blüten und Blättern der Auvergne, geschützt von einem Lederschuber aus indischem Ziegenleder. Der hier verwendete Präteritum deutet es an, der Unsinn hatte ein Ende genau 20 Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes im Jahr 2004, als Enzensberger das eingenommene Geld nahm und ausgab für den letzten Band der anderen Bibliothek. Einer aufwendigen und wohlrecherchierten und vollständigen Ausgabe des Hauptwerkes Alexander von Humboldts, Kosmos. Humboldts Ansatz in seinen eigenen Worten: Ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose auf den Granitfelsen wissen, alles in einem Werke darzustellen und in einem Werke, das zugleich in lebendiger Sprache anregt und das Gemüt ergötzt. Jede große und wichtige Idee, die irgendwo aufgeglimmt, muss neben den Tatsachen hier verzeichnet sein. Es muss eine Epoche der geistigen Entwicklung der Menschheit in ihrem Wissen von der Natur darstellen. Und so machte sich Humboldt auf den Weg zu seinen heute weltbekannten Forschungsreisen auf alle Kontinente und brachte Beschreibung und Analyse zurück, Karten und Bilder, hielt Vorträge an Universitäten und vereinte gegen Ende seines Lebens all das in 5 Bänden seinem Kosmos. Ein Augenzeugenbericht des 18. und 19. Jahrhunderts vom damals weitgereistesten Forscher. Wenn jemand die Welt zwischen Französischer Revolution und Unabhängigkeitserklärung, zwischen Edmund Halley und Charles Darwin, Südostasien und Südamerika beschreiben kann, dann Alexander von Humboldt. Gottlob sind die oben aufgeführten dekadenten Exemplare der Ausgabe nur ein Teil derselben, und so kann mittlerweile jedermann für wirklich bescheidene 99 Euro in den Genuss kommen, zu lesen und zu sehen, wie einer der wichtigsten Wissenschaftler der Aufklärung über die Welt dachte und wie er sie sah. In großem Format und mit einem Beiband voller historischer, von Humboldt selbst erstellter Karten der Welt ist es das perfekte Geschenk für das intellektuell gehobene Elternhaus mit vorzugsweise 5 Kindern oder Enkeln, für jeden einen Zwanni, und Frau Mutter und Herr Vater haben ein Buch in ihrer Bibliothek, das sie sicher nicht auf dem Schirm hatten, vielleicht auch nicht sofort lesen werden, aber irgendwann werden sie euch eine E-Mail schreiben, in denen sie sich nochmal nachträglich bedanken, welch eine Entdeckung dieses Buch ist.